Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Mit einem herzlichen Grüß Gott begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Martins Sondertag. Auf dem Kalender steht heute das Hochfest Pfingsten. Was da gefeiert wird? Nun, die meisten freuen sich erst einmal darüber, dass es zwei freie Tage sind. Pfingsten hat irgendwas mit Heiliger Geist zu tun und da schwirrt irgendwo eine Taube herum. Aber was ist eigentlich Pfingsten? Wenn ich dazu kurz einen Gedanken mitgeben darf, was wird da heute gefeiert? Das Fest Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, ist wie jedes christliche Fest eigentlich geprägt von einer Freude. Nämlich der Freude darüber, dass Gott zwar unsichtbar ist und manchmal ganz weit weg erscheint, aber in dieser Welt immer und überall anwesend ist und manches in Bewegung bringt. Wenn ich ein Bild verwenden kann, es ist wie beim elektrischen Strom. Man sieht ihn nicht, aber man sieht das, was er bewegt, was er erwärmt, was er erleuchtet und so weiter. Und diese Erfahrung der Christinnen und Christen, dass Gott als Heiliger Geist in der Welt wirkt, das nennen wir im Heiligen Geist und das wird zu Pfingsten gefeiert. In seinem Brief an die Gemeinschaft in Korinth zählt der Apostel Paulus 8 Gaben des Heiligen Geistes für die Menschen auf, darunter die Weisheit, das prophetische Reden und die Gabe, Kranken zu heilen. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Podcasts. Ich habe eine Frau zu Gast und freue mich darüber. Sie ist eine Frau, die den heilenden Geist zu vielen Kranken bringt. Anzilla Lechner, Seelsorgerin im Krankenhaus in Brixen. Wenn ich sie kurz vorstellen darf, sie stammt aus Kurtatsch, lebt auch noch dort, hat das pädagogische Gymnasium in Brixen besucht, danach ein Jahr lang freiwilligen Zivildienst bei der Caritas gemacht, unter anderem für Obdachlose gearbeitet. Sie war Landesleiterin der katholischen Jugend, hat dann Theologie in Brixen studiert und ist seit 2013 Krankenhausseelsorgerin hier in Brixen. Sie ist sehr aktiv in ihrer Heimatpfarrei Kurtatsch und ein nettes Detail, sie spielt Querflöte in der Musikkapelle. Herzliches Grüß Gott, Anzilla. Ich freue mich, dass du heute hier beim Sondertag dabei bist.
Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Danke vielmals für die Einladung.
Ich habe gleich die erste Frage an dich. Wie sieht der Arbeitstag einer Krankenhausseelsorgerin aus? Was machst du da?
Das ist jetzt schon eine etwas schwierige Frage, und zwar deshalb, weil wir unseren Arbeitstag nie voraussagen können. Wir haben zwei Arbeitsweisen, sage ich immer, und zwar eines ist, dass wir zu den Patienten gehen als Seelsorger, und das heißt zu allen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus. Das heißt so, an einem normalen Tag gehen wir einfach auf alle Abteilungen möglichst und gehen in die Zimmer hinein, in die Patientenzimmer, stellen uns vor als Seelsorger und fragen die Menschen, wie es ihnen geht. Und dann sieht man, wie sich das Gespräch entwickelt. Das kann sein, dass Patienten sagen, mir geht es soweit gut und ich möchte jetzt einfach nur schlafen, danke, auf Wiedersehen. Dann gehen wir auch wieder und beenden das Gespräch. Oder es kann passieren, dass Menschen ihre ganze Lebensgeschichte erzählen oder ihre aktuellen Sorgen oder auch Freuden. Diese Arbeit, praktisch die Besuche bei allen Patienten des Krankenhauses, macht einen großen Teil unserer Arbeitszeit aus. Das andere hingegen sind die Situationen, in denen wir gerufen werden. Das heißt, es kann jederzeit passieren, sei es untertags als auch in der Nacht, dass wir gerufen werden, sei es vom Personal des Krankenhauses, als auch vom Patienten selber oder von den Angehörigen. Und meistens handelt es sich da um Situationen, in denen es um Sterben und Tod geht. Also ganz konkret ein Beispiel zu machen, ein Patient liegt im Sterben, die Angehörigen sind dabei und wünschen sich eine Verabschiedung. Oder ein Patient ist gerade verstorben und die Angehörigen kommen oder sind auf dem Weg hierher und möchten sich eben auch noch verabschieden, und da begleiten wir sie, oft mit Ritualen und Gebeten und oft einfach durchs Dabeisein.
Nun verbinden wir mit solchem Besuch bei sterbenden Menschen natürlich auch das Sakrament der Krankensalbung, aber das darfst du als Frau nicht spenden.
Genau, das Sakrament der Krankensalbung spendet ein Priester. Und jetzt, wir in Brixen haben noch das Glück, dass wir einen Priester haben, der eben zur Verfügung steht, so im Normalfall, auch angestellt ist vom Krankenhaus und den wir rufen dürfen, wenn es das Sakrament der Krankensalbung braucht oder wenn es gewünscht ist.
Und wenn dieser Priester dann nicht verfügbar ist oder nicht mehr verfügbar sein wird?
Dann versuchen wir, einen anderen Priester zu finden, der in der Umgebung von Brixen wohnt. Da telefonieren wir ja dann die Priester ab. Genau, und natürlich, wenn eben ein Patient oder die Angehörigen einen starken Wunsch nach der Krankensalbung haben, dann versuchen wir, diesem Wunsch nachzukommen. Mittlerweile haben wir auch ein anderes Ritual, das auch wir Laien geben können oder feiern dürfen. Das ist der Sterbesegen. Und ich glaube, in vielen Situationen macht der Sterbesegen eigentlich ja, viel Sinn, sagen wir mal so. Und genau deswegen haben wir immer mehr Situationen, wo wir auch den Sterbesegen feiern, wo früher vielleicht die Krankensalbung gefeiert wurde.
Was ist für die Menschen in dieser Ausnahmesituation denn hilfreich bei so einem Sterbesegen? Wie erlebst du das?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, dass man zusammen etwas tut, in einer Situation, in der man von außen gesehen nicht mehr viel tun kann. Also das Gebet ist eigentlich fast das Einzige, das noch bleibt, und das Dabeisein. Und wenn wir eben als Gemeinschaft und uns versammeln, das kann sein eine Familie oder Angehörige, auch Freunde unter Umständen, die sich am Sterbebett versammeln oder am Totenbett auch, dann hilft uns das sicher, weil wir merken, wir sind nicht alleine und wir bekommen das Gefühl, wir tun etwas. Wenn wir daran glauben, dass das Gebet eine Wirkung hat, dann natürlich tun wir nicht nur irgendetwas, sondern eben wir beten. Und sozusagen helfen wir dem, sei es dem Sterbenden, dem Verstorbenen und auch uns selber durch das Gebet. Und ich habe das auch in der Erfahrung jetzt bemerkt oder gesehen hier, Rituale geben uns einen riesengroßen Halt. Manchmal kommt mir vor, es ist so wie ein Geländer, wo ich mich halten kann. Ich brauche nicht darüber nachdenken, was ich tue, sondern ich halte mich und tue das, und das schenkt mir eben ja einfach Halt.
Mhm. Und wie erlebst du diesen Umgang auch mit Sterbenden? Du bist ja jetzt 11 Jahre lang schon hier im Krankenhaus Brixen, hast wahrscheinlich viele in den letzten Lebensminuten und Sekunden begleitet. Wie geht es dir persönlich dabei? Ist das ein schönes Erlebnis oder ist es bedrückend?
Die Situationen sind natürlich sehr unterschiedlich. Also prinzipiell, es hat sehr viel mit Würde zu tun. Das habe ich vorhin vielleicht noch vergessen bei den Ritualen. Es geht darum auch, dass wir den Menschen seine Würde lassen beziehungsweise helfen, auch diese Situation in Würde zu leben. Sei es den Sterbenden selber oder den Verstorbenen auch, sei es auch die Angehörigen und das Personal des Krankenhauses, dass wir praktisch Menschen in Würde begleiten. Und diese Situationen sind extrem intime Situationen, sehr persönliche Situationen. Und in gewisser Hinsicht kann ich sagen oder sehe ich es als Geschenk, wenn ich andere Menschen in solchen Situationen begleiten darf. Natürlich ist jede Situation unterschiedlich und es macht einen Unterschied, ob ein Kind im Sterben liegt oder ein 90-jähriger Patient, ob jemand plötzlich im Sterben liegt oder nach einer langen und leidvollen Krankheit. Eben jede Situation ist unterschiedlich und wir versuchen uns auf jede Situation einzulassen. Und zur Frage, ob das schöne Momente sind, prinzipiell ja. Ganz oft ist sehr viel Schmerz in solchen Situationen spürbar und das ist auch das Schwierige, das auszuhalten. Gleichzeitig ist sehr oft sehr viel Liebe spürbar, oft auch Dankbarkeit für das Leben. Ja, und das wiederum sozusagen diese Liebe und diese Dankbarkeit machen den Moment auch schön. Und dann hängt es davon ab, natürlich, wie ich so einen Moment erlebe, welche Einstellung ich zum Tod und zum Leben nach dem Tod habe.
Hat sich deine persönliche Einstellung zu diesem Thema gewandelt durch deine Arbeit als Seelsorgerin?
Gewandelt würde ich nicht sagen. Also mein Glaube ist im Großen und Ganzen gleich geblieben, aber sicher intensiviert. Sicher sehe ich manche Sachen nun schon etwas anders oder gehe ich anders an gewisse Situationen heran. Ja, und gleichzeitig, ich glaube, das bleibt ein Thema, mit dem wir alle uns unser Leben lang beschäftigen werden und wo wir auch nie ausgelernt haben.
Hast du in solchen Momenten auch das wirklich jetzt die Gewissheit oder die Erfahrung, da geht ein Mensch in etwas anderes hinüber oder wie manche sagen, na, da ist Schluss?
Ja, ich persönlich glaube, dass eben nach dem Tod das ewige Leben kommt. Ich glaube, dass es etwas Schönes ist oder dass Gott uns sozusagen die Chance gibt, ich sage es jetzt mal ganz einfach, in den Himmel zu kommen, dass jeder von uns diese Chance hat. Und wenn ich dies glaube, dann ist der Moment des Todes eben ein Moment, wo ein Mensch von einer Dimension in die andere geht, sozusagen von der Erde in den Himmel wechselt. Ich kann sagen, ein Moment, wo Erde und Himmel sich berühren, ein heiliger Moment. Und das ist natürlich immer ein Glauben. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ja, diese Situationen, die geben mir schon das Gefühl, dass das auch wirklich passiert. Aber wissen werde ich es natürlich erst, wenn ich selber so weit bin.
Ich möchte nochmal zurück zu den Kranken. Krankheit ist ja nicht nur eine Herausforderung für den Körper, der sich dagegen wehren oder auch einen Tumor wehren muss, sondern ist auch eine seelische Herausforderung. Gerade Menschen, die sehr lange im Krankenhaus auch bleiben müssen, die sehr lange auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Du begleitest ja viele Kranke. Was ist aus deiner Sicht hilfreich? Es trifft ja fast jeden von uns. Was ist hilfreich im Umgang mit Krankheit? Und was hindert uns eher daran, das gut zu bewältigen, diese Herausforderung des Lebens?
Ich glaube, was hilft, ist in erster Linie das Dasein. Also zu merken, dass ich auch, wenn ich krank bin, nicht alleine bin. Und dass ich Menschen habe, die sich um mich kümmern, wenn ich das will oder wenn ich das brauche. Ich glaube, das ist das Grundlegende. Und dann ist jeder Mensch natürlich anders. Vielen Menschen hilft es, wenn sie auch über ihre Krankheit reden dürfen, offen reden dürfen. Wenn sie alles sagen dürfen, egal ob es jetzt Zweifel sind, Frust, Angst, Hoffnung, Freuden. Dass es auch da Menschen gibt, die ihnen zuhören. Das ist nicht immer selbstverständlich. Ja, dass sie sich... Also, dass ein kranker Mensch sich eben getragen weiß in einem Netz von Menschen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Schwierig oder Herausforderungen sind eben, dass gerade Außenstehende ganz oft nicht wissen, wie sie mit einer Situation umgehen sollen, die sie eigentlich nicht direkt betrifft, aber indirekt. Und dann vielleicht aus Angst, aus einer gewissen Hemmung heraus, auch aus Scham vielleicht, Dinge nicht tun oder nicht so gut tun, wie es eigentlich dem anderen helfen würde.
Das heißt, dass man zum Beispiel die Scheu hat, einen Kranken zu besuchen, weil man fürchtet, ja, da werde ich mit einer belastenden Situation konfrontiert oder so. Ist das so zu verstehen?
Ja, genau. Ich glaube, das passiert immer wieder, gerade eben bei Themen wie Krankheit und Tod höre ich sehr viele Geschichten. Jetzt ein konkretes Beispiel zu machen, da geht es jetzt um den Tod, aber wenn jemand plötzlich verstorben ist, sehr tragisch, und die Hinterbliebene erzählt mir dann, dass die Nachbarin die Straßenseite gewechselt hat, als sie gesehen hat, dann glaube ich, dass so etwas nicht passiert, irgendwie aus Bosheit, sondern weil diese Nachbarin wahrscheinlich nicht weiß, wie mit dieser Situation umgehen, weil sie sich selber sehr schwer damit tut. Und dann tut sie indirekt etwas, was der anderen Person vielleicht noch mehr wehtut, ohne es eigentlich zu wollen.
Du sagst also, der Kranke braucht vor allem Mitmenschen, wenn ich das so richtig zusammenfassen kann.
Das glaube ich schon. Zumindest braucht er das Gefühl, dass Mitmenschen da sind, wenn er sie braucht. Es kann ja ruhig sein, dass ein kranker Mensch gerne allein sein möchte oder in gewissen Momenten gerne allein ist. Ich glaube, das muss auch unbedingt respektiert werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass er das Gefühl hat, dass jemand da ist.
Nun ist eine Reaktion auf die Krankheit oft auch, dass man, dass Menschen das Gefühl haben, ich werde bestraft vom Herrgott. Vielleicht, es gibt sogar Leute, die meinen, ja, ich habe das und das angestellt und die Krankheit ist. Was sagst du zu solchen Menschen? Ich denke, mit solchen Anschauungen bist du auch konfrontiert, oder?
Sicher. Wir werden mit allen möglichen Anschauungen konfrontiert. Also prinzipiell ist es unsere Aufgabe, zuzuhören. Deswegen, wir sagen eigentlich jetzt nicht viel oder wir werden nicht viel von unserem eigenen Glauben oder unseren Anschauungen sagen, wenn wir nicht danach gefragt werden, weil es ja nicht um uns geht, sondern um den Patienten in dem Fall. In so einer Situation, also wenn jemand glaubt, dass er gestraft wird, dann höre ich ihm, wie gesagt, als erstes einmal zu. Wenn er mich fragt ausdrücklich, was meine Meinung ist, dann sage ich ihm meine Meinung. Das wäre in diesem Fall, dass ich eben nicht glaube, dass die Krankheit eine Strafe ist, dass ich zwar nicht sagen kann, warum das passiert ist und dass wir das Warum vielleicht auch nie erfahren werden, aber dass ich persönlich nicht daran glaube, nicht an eine Strafe glaube in dem Sinn. Ansonsten werde ich Rückfragen stellen. Ich werde fragen, warum der Patient selber das glaubt oder wie er zu diesem Glauben gekommen ist. Und ich kann Fragen stellen im Sinne, also was ihm helfen würde, jetzt damit umzugehen.
Und wie fällt die Antwort da aus? Was kann mir in dieser Situation helfen?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Und das kann nur der betreffende Mensch selber beantworten oder die Antwort finden. Ich glaube, manchmal hilft es Menschen, einfach auch schimpfen zu dürfen. Und auch mit Gott schimpfen zu dürfen. Das erlebe ich relativ oft. Viele Menschen haben dann ein schlechtes Gewissen. Die erzählen manchmal und sagen, oh, jetzt habe ich da aufs Kreuz vor mir geschaut und habe eigentlich den ganzen, oder ja, habe meinen ganzen Frust losgelassen. Darf ich das überhaupt? Und ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber ich denke mir immer, Gott ist so viel größer als mir, er hält das schon aus. Und das sage ich manchmal. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen in Kommunikation auch mit Gott sind. Und es ist viel besser, wenn jemand, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mit Gott schimpft sozusagen, als dass er keinen Gott hat oder kein Gegenüber hat, wo er seine Gefühle auslassen kann. Und mein Wunsch ist es, oder mein Bemühen auch, ist es, die Menschen dahin zu begleiten, dass sie dann vor der Wut und vom Ärger irgendwann in ein anderes, in ein, ja, in ein Gefühl vielleicht auch des Annehmens oder des, im besten Fall der Dankbarkeit oder so kommen können. Hängt jetzt von der Situation ab. Aber ich glaube, dass man alle Gefühle zulassen darf und muss auch. Und dass der Glaube und unser Gott da ein riesengroßer Halt ist, wo wir einfach alles abladen dürfen.
Aber der Dienst der Krankenhausseelsorge besteht eben nicht darin, jetzt Leuten am Krankenbett was zu predigen, sondern im Gespräch auch auf diesen stillen, unendlichen Gesprächspartner hinzuweisen, wenn ich so sagen darf.
Genau. Unsere erste Aufgabe ist das Dasein. Das ist wirklich das Grundlegende. Das klingt jetzt recht einfach, aber das ist das Grundlegende. Und Dasein heißt auch dann aushalten, wenn es nichts zu sagen gibt oder wenn es ganz schlimme Sachen zu sagen gibt und zu spüren gibt. Dasein heißt zuhören. Dasein heißt eventuell versuchen, mit dem anderen Menschen, den man begleitet, vielleicht Antworten zu finden, aber nie Antworten vorzugeben, sondern wenn ihn zu begleiten, dass er selber Antworten findet und ihn einfach ein Stück auf seinem Weg zu begleiten. Also wir verwenden natürlich in der Begleitung gerne das Bild, dass wir also auf einem Weg sind und bildlich gesprochen, es ist ganz wichtig, dass wir Seelsorger neben dem Patienten stehen und in seinem Schritt gehen. Also wir sind nicht hinter und nicht vor dem Patienten, sondern neben ihm und er entscheidet, wie schnell er geht, wie groß er Schritte er macht und wohin er geht. Wir sind nur daneben.
Wenn ich also deine Aussagen ein bisschen zusammenfassen darf, ganz wichtig scheint mir, lass die kranken Menschen nicht allein, bietet ihnen menschliche Nähe an. Ja? Und das Zweite auch, dass man vielleicht gerade in Krankheiten diesen stillen, unendlich lange zuhörenden Gesprächspartner entdeckt. Ist das vielleicht?
Absolut richtig.
Ja. Die Schlussfrage, noch einmal die Kurve zurück zum Fest des Heiligen Geistes, zu Pfingsten, die Gabe der Heilung. Wie denkst du darüber? Gibt es diese, weil es gibt ja zum Beispiel die charismatische Gemeindeerneuerung, die sagt, Menschen haben die Gabe der Heilung. Wie denkst du dazu? Du bist ja auch Theologin, hast dich wahrscheinlich auch mit diesem Thema befasst.
Also ich glaube jetzt nicht, dass ich persönlich heilen kann. Heilen kann nur Gott, das glaube ich. Ich kann aber dazu beitragen, dass ein Mensch zum Heil kommt. Ich kann ihn eben auf diesem Weg begleiten, dass er das Heil findet. Und das versuche ich.
Das würde ich jetzt als wunderbaren Schlussgedanken auch zum heutigen Fest lassen. Anzilla, ich danke ganz herzlich für den Besuch im Podcast-Studio. Ich wünsche dir weiterhin ein frohes Wirken hier im Krankenhaus. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich, wenn Sie noch dranbleiben. Es gibt jetzt noch einen kurzen Blick auf das Evangelium vom Pfingstsonntag und dann dazu noch einmal einige Gedanken. Danke, Anzilla.
Vielen Dank eben für die Einladung und ich wünsche dir und allen, die jetzt zugehört haben, ein sehr schönes und geistvolles Pfingstfest.
Eine tiefe Sehnsucht in der aktuellen Situation unserer Welt steht im Mittelpunkt des Evangeliums vom Pfingstsonntag. Der Evangelist Johannes erzählt, dass sich die kleine Gruppe der Jüngerinnen und Jünger nach der Hinrichtung Jesu hinter verschlossenen Türen versteckt. Aber diese zutiefst verängstigte Gemeinschaft erfährt, dass Jesus den Tod überwunden hat und den dunklen Raum der Angst erhält. Der Auferstandene sagt den Menschen ganz zuerst seinen Frieden zu. Zweimal wiederholt er den Satz: Friede sei mit euch. Im zweiten Teil des Evangeliums vom Pfingstfest klingt deutlich die Erzählung von der Erschaffung der Welt an, die auf den ersten Seiten der Bibel zu lesen ist. Jesus haucht die ersten Christinnen und Christen an. Dieser göttliche Atem erschafft innerlich lebendige Menschen, die sich frei bewegen, die geistvoll auftreten und ihre Stimme erheben. In ihrem Inneren ist ein neuer Geist lebendig, der auch andere liebevoll umfängt und zu neuem Leben befreit. Im Schlusssatz des Evangeliums ist das mit dem Wort von der Vergebung der Sünden angesprochen.
Bilder sind im Kopf bekanntlich viel schneller unterwegs als Worte. Und so fällt mir bei der Textstelle, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, ganz spontan die Mund-zu-Mund-Beatmung bei der ersten Hilfe ein. Jemanden anhauchen ist freilich etwas sanfter. Der deutsche Duden umschreibt dieses Wort mit jemanden mit seinem Atem berühren. In der Volksmedizin spielte das Anhauchen früher eine gewisse Rolle. Man war nämlich damals überzeugt, dass der Atem eines gesunden, kräftigen Menschen kranke Körperstellen heilen kann, zum Beispiel entzündete Augen oder Glieder mit Rheumaschmerzen. Aber auch die Mütter kennen das, wenn sie die Wehwehchen ihrer Kleinen zärtlich anhauchen und damit gewissermaßen wegblasen. Wiederbeleben, sanft berühren und heilen. Das alles gehört zur Erfahrung von Pfingsten. Der Verfasser des Johannesevangeliums verdeutlicht das in einer kraftvollen Erzählung und nimmt dafür ein Motiv aus der Schöpfungsgeschichte auf den ersten Seiten der Bibel auf. So wie Gott seinen Atem in den ersten Menschen gehaucht hat, um ihn zum Leben zu erwecken, so beatmet Jesus alle, die zu ihm gehören. Sie erhalten ein neues Leben, wenn sie seine Nähe suchen. Dieser Hauch Jesu schenkt auch inneren Frieden. Nicht ganz übersehen werden darf im heutigen Evangelium, wo dieses Wunder geschieht. Hinter verschlossenen Türen und Fenstern haben sich die Jünger versammelt. Es ist dunkel, im Raum geht die Angst und die Sorge um. Abgeschnitten vom Leben da draußen sind die Jünger am Abend dieses ersten Tages der Woche versammelt. Jesus aber sprengt nicht zuerst die Türe auf oder reißt die Fenster auf. Nein, genau mittendrin in dieser verriegelten, abgeschlossenen Situation erscheint er und sagt seinen Frieden zu. Und daher schließe ich heute mit dem Wunsch, dass sich dieses Pfingsten ereignet, genau in unserer Welt, die von Krieg, Angst, Hass und Sorge erfüllt scheint, dass uns genau da das Licht des Friedens und der Hoffnung aufgeht. Und damit danke ich wieder fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen Festtag, an dem Sie den Geist des Guten genießen und freue mich, wenn Sie in einer Woche wieder die neue Ausgabe des Sondertags aufrufen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.